Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Draußen mit Klausen. Heute über ein Thema, das schwierig ist, vermint, wo man sich furchtbar missverstehen kann, wo man sich furchtbar zerstreiten kann. Nichtsdestotrotz, unendlich wichtig, wir können von Europa aus den Israel-Palästina-Konflikt überhaupt nicht lösen, aber wir können uns schon noch mal bemühen, besser über ihn zu diskutieren, um ihn auch besser zu verstehen oder die jeweils anderen, die andere Auffassung hierzu haben, besser wahrzunehmen. Und dazu habe ich mich eingeladen heute bei Wolfgang Krauser, Politologe, großer Kenner des deutschen Links- und Rechtsextremismus. Von Ihnen habe ich viel gelernt und schon mit Ihnen viel zusammen gemacht. Auch ein Podcast über das Buch vorher, nämlich zur Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland. Ein dicker Wälzer, keine falsche Toleranz, 600 Seiten. Und jetzt ein ganz anderes Buch über den Israel-Palästina-Konflikt. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Schön, dass ich heute zu Ihnen kommen darf.
Sehr gerne.
Wie gesagt, also ich habe zu ganz anderen Themen sehr, sehr viel von Ihnen gelernt. Und das waren immer große, gelehrte Werke, sehr gut zu lesen, nichtsdestotrotz, aber immer sehr umfänglich. Jetzt kommt ein vergleichsweise schmales Buch für Ihre Verhältnisse raus. Israel, Hamas, Gaza, Palästina über einen scheinbar unlösbaren Konflikt. 218 Seiten. Wie kam es jetzt dazu?
Ausgelöst durch den 7. Oktober. Also ganz klar durch das, was die Hamas auf israelischem Boden verübt hatte, nämlich ein Massaker an der Zivilbevölkerung, vor allen Dingen auch an jungen Leuten, die gerade dabei waren, ein Fest, ein Raver-Fest zu feiern. Und das war so schockierend, dass mir klar war, dass ich mich in der nächsten Zeit mit diesem Negativereignis wohl beschäftigen würde. Und dann ist aufgrund meiner Vorkenntnisse, die ich, was den Nahostkonflikt anbetrifft, aus einer terrorismusanalytischen Perspektive heraus relativ rasch der Plan entstanden, dazu ein Buch zu verfassen. Und das ist natürlich bei Konfliktverläufen, die voll im Gang sind, in ihrer Dynamik nicht ausgeschöpft sind, geschweige denn zu Ende gegangen sind, nicht ganz einfach, dort die entsprechenden Akzente zu setzen. Und ich muss sagen, ich habe es am 6. Februar abgegeben, das Manuskript. Und wir haben ja inzwischen Ende Juni erreicht. Und ich muss nichts von dem, was ich geschrieben habe, zurücknehmen. Es ist natürlich einiges an neuen Dingen, Vorfällen und Gewichtverschiebungen vielleicht hinzugekommen. Aber an der Struktur und an dem, was ich sozusagen an analytischen Argumentationen habe versucht beizubringen, muss sich nichts ändern.
Genau, Sie haben 7. Oktober, dann haben Sie ein bisschen überlegt, sich geschüttet, dann haben Sie halben Oktober Zeit gehabt, November, Dezember, Januar, 4 Monate. In 4 Monaten dieses Buch geschrieben.
Ja.
Vielleicht nochmal zu.
Nein, das stimmt nicht ganz. Das ist viel, viel kürzer gewesen. Ich habe das Buch in 3 Wochen geschrieben. Ich habe nur aufmerksam gelesen, was sich abgespielt hat, habe natürlich die entsprechenden Nachrichten aufgesogen, habe auch bestimmte Dinge gesammelt, die mir wichtig zu sein schienen, und habe das Buch in 3 Wochen geschrieben. So ist es.
Aber ich finde, es ist eben kein Schnellschuss, kein aktualistischer Schnellschuss, sondern da steckt viel drin. Vielleicht zu Beginn, bevor ich auf das Buch eingehe und die 3 Teile, ist ja doch immer wichtig, erstmal zu erklären, aus welcher Perspektive Sie schreiben. Und da habe ich so zwei Stichworte. Das erste ist das, was mich auch oder viele in Westeuropa schockiert hat am Angriff vom 7. Oktober, dass die Hamas nicht national-zionistische Siedler angegriffen hat. Mhm. Also Leute, die wir auch nicht mögen, sondern Menschen aus Israel, die uns hier im Westen sehr nahe sind. Ja. Also das hätten meine Kinder sein können, junge Raver, linksliberales Kibbutz-Milieu. Also, dass der Angriff der Hamas auf Israel hier von uns auch verstanden werden kann als ein Angriff auf den Westen und auf uns, weil es eben sich eben nicht gegen Militärs oder durchgeknallte rassistische Siedler berichtet hat.
Das ist ganz sicher so gewesen, dass es also auf junge westlich sozialisierte Leute gewesen ist, auf junge Israelis und Israelinnen. Das sind allerdings auch verschiedene andere, sind auch, ich sag mal, Besucher mit darunter gewesen unter den Opfern. Das ist dann letztlich dann doch nicht nur bezogen auf die israelische Gesellschaft. Die
thailändische, genau. Sozusagen ausländische Gastarbeiter sozusagen.
Ja, auch. Die waren auch darunter. Wenn man nach den Motiven von der Seite der Hamas fragt, dann gibt es eine Erklärungsmöglichkeit zu sagen, das hat die alles gar nicht interessiert. Das waren halt Leute, die auf israelischem Boden sich befanden und die wollten sie einfach auslöschen. Es könnte aber auch durchaus sein, dass sie dieses Fest, diese Festivität deshalb besonders ausgesucht haben, weil das für sie vielleicht provokativ gewirkt haben könnte, in unmittelbarer Nähe zum Grenzzaun, zum Gazastreifen, wo etwas veranstaltet war. Das ist eine Möglichkeit. Dazu gibt es auch keine geklärten Äußerungen. Insofern gibt es da konkurrierende Erklärungsmodelle, was deren Motiv anbetrifft. Kann sein, dass auch völlig unwichtig ist an der Stelle, wenn sie überhaupt einen Angriff vortragen wollten und dort Menschenleben sozusagen.
Ja, ja, das ist wie die Diskussion damals bei dem Angriff, dem Terrorakt im Berliner Weihnachtsmarkt. Sollte ein Weihnachtssymbol angegriffen werden oder einfach ein Ort angegriffen werden, wo zufälligerweise viele Menschen gerade da waren.
Ja, ja, ja.
In Feierlaune.
Und haben es nie.
Kann man nicht entscheiden. Dann der zweite Punkt. Ich habe noch einen dritten zu Ihrem Standpunkt. Also ist immer die Frage, von welcher Perspektive aus blickt man?
Ja.
Und Sie sagen, Sie haben sozusagen eine terrorismushistorische Kompetenz ja auch. Sie sind jetzt kein Nahostexperte, Sie sind kein Arabist, Sie waren auch, glaube ich, einmal in Israel, also auch keine, zweimal, also jetzt keine extreme Landeskunde, sondern Sie haben Ihre Perspektive auch aus den 70er Jahren.
Das
oder
stimmt,
nicht? Oder wie
das
würden Sie
das gern,
würden
Sie, das
ja, schreiben Sie selbst?
Nein, ich habe das ja im Buch sogar angeführt. Also ich habe eine persönliche Zwischenbemerkung, nachdem ich sag mal, die Vorfälle selber, die unmittelbar am 7. Oktober sich abgespielt haben oder kurz danach, das habe ich komprimiert versucht zusammenzufassen, um überhaupt zu wissen, was man analytisch sozusagen an tiefen Dimensionen erreichen muss, um das besser diskutieren zu können und die Narrative, die zur Legitimation der einen oder anderen Position benutzt werden, auch entsprechend zu kritisieren. Nein, ich habe deshalb sehr deutlich gemacht, dass ich bereits 1956 das erste Mal als Schuljunge bereits wegen des damaligen Krieges schon aufmerksam geworden war auf diesen Konflikt. Und das ist besonders zugespitzt gewesen, weil meine Mutter ein Lebensmittelgeschäft hatte auf dem Lande und es da zu Hamsterkäufen gekommen war, weil man befürchtete, dass daraus ein Weltkrieg sich entwickeln könnte. Das ist sozusagen so eine eher kindliche Erinnerung. Und das Zweite, was mich dann halt doch sehr beschäftigt hat, wir mussten 1967, als ich in der Oberprima war, auf dem Gymnasium, mussten wir einen Aufsatz zum Nahostkonflikt schreiben. Daraus habe ich auch kurz was zitiert. Also man wurde darum gebeten oder dazu aufgefordert, den Nahostkonflikt zu analysieren und einen Vorschlag zur Lösung desselben zu machen.
Oh, größenwahnsinnig.
So, ja. Und meine Prognose war die, es gäbe keine Macht, die in der Lage wäre, diesen Konflikt auszugleichen. Deshalb sollte man sich auf den nächsten Kriegsgang vorbereiten. Das war sozusagen das Resultat meines damaligen Aufsatzes. Ich besitze den noch interessanterweise und habe mir den rausgesucht und habe den zum ersten Mal wieder gelesen, war dann selber erstaunt. Und ansonsten ist es natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich sozialisiert worden bin vom Denken her durch die kritische Theorie und politisch durch die antiautoritäre Studentenbewegung. Und das spielte natürlich auf der einen Seite theoretisch der Antisemitismus immer eine große Rolle und auf der anderen Seite das Verhältnis zu Israel und zu den Palästinensern zu klären. Insofern hat mich das seit langer Zeit, und zwar bevor ich etwas über Terrorismus geforscht hatte, schon begleitet.
Dann wurde das nochmal vertieft, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber ich finde es interessant. Erstens, wir haben ja gerade darüber gelacht, was Sie da als neunmal kluger Schüler geschrieben haben, aber es war ja komplett richtig. Ja. Also, und das ist ja eine ungeheure Tragik, dass man diesen Konflikt hat und er will und will und will nicht zu Ende gehen und es gibt auch niemanden, der ihn sozusagen mit Gewalt beenden könnte und die Bereitschaft der Beteiligten auf anderem Wege eine Lösung zu finden, die sind nicht zu sehen. Vielleicht aber nochmal eine andere Frage, weil die natürlich auch darauf hinweisen, dass man als Deutscher gar nicht umhin kann, als sich mit dem Thema zu befassen. Mhm. Und zwar schon gleich nach dem Krieg. Haben Sie sich die Frage gestellt oder wurde Ihnen die Frage gestellt, ob es nicht besser ist, wenn man sich als Deutscher des Urteils enthält und nicht darüber äußert oder dazu äußert, schweigend Dinge zur Kenntnis nimmt, abwägt, aber sich nicht publizistisch dazu äußert. Sie haben es bewusst getan, aber erklären Sie doch mal, warum eigentlich?
Ja, also ich muss zunächst so eine Episode memorieren. In meinem Umfeld bewegte sich Daniel Cohn-Bendit, der nun jüdischer Herkunft war und ist und der auch über manchmal mit Israel über Kreuz lag. Und wenn wir in Frankfurt, wenn es eine öffentliche Debatte über Israel gab, dann sagte er: Erstmal dreimal tief durchatmen, bevor man beginnt, darüber laut zu sprechen. Das heißt, er sprach sozusagen, also eine Gangreserve zurück oder rauszunehmen, das war war der Vorschlag. Und das fand ich ganz einleuchtend. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, dass Jürgen Habermas genau so argumentiert hat, wie Sie das eben gemacht haben, nämlich zu sagen, gibt es nicht als Deutscher besondere Gründe, sich dieses Themas nach Möglichkeit zu enthalten. Also die Zurückhaltung so stark werden zu lassen, dass man sich gar nicht in eine Position bringen lässt. Und das wiederum ist von Omri Böhm, einem der deutsch-israelischen Experten, der jetzt auch wegen eines seiner Bücher, nämlich Israel eine Utopie, den Leipziger Literaturpreis bekommen hat. Der hat das sozusagen zum Eingang seines Buches genommen als Beispiel dafür, wie man nicht argumentieren sollte. Und Böhm ist halt interessant dabei, ein ähnlich überzeugter Anhänger von Immanuel Kant und der Aufklärung. Und deshalb war ihm das naheliegend, das zum Anlass zu machen. Und er hat an dieser Stelle Jürgen Habermas, dessen Motive er versucht hat, sozusagen nachzuverfolgen, die er auch respektiert hat, aber gleichzeitig scharf zu kritisieren, weil er sagte, das bringt eigentlich nichts, wenn man sich der Aufklärung verpflichtet fühlt, dann auf einmal sich sozusagen wegzuducken und stillschweigend vorherrschen zu lassen, sondern man muss sich anstrengen, das reflektiert auch zu beantworten, was dort an Herausforderungen gibt und seine Position abzuklären. Und deshalb besteht der Ansatz meines Buches genau darin, nämlich die Argumentationsmuster, die es gibt, zu überprüfen und nach ihrer Tragfähigkeit abzuwägen und zu entscheiden, ob sie tauglich sind oder ob man sie weiter ausdifferenzieren muss und so weiter und so fort. Also ich halte das jedenfalls für das Argument von Böhm, das ich überzeugender finde an der Stelle, als aufgrund dessen, was im Namen Deutschlands und der Deutschen alles begangen worden ist, sich da sozusagen zu Stillschweigen finden zu lassen.
Ja, das finde ich also nachvollziehbar. Also ich habe eine gewisse Sympathie, über Dinge nicht zu reden, von denen man keine Ahnung hat. Und
das ist Wittgenstein eigentlich, ja.
Genau. Und auch gerade, wenn es um Israel geht, als Deutscher Vorsicht walten zu lassen, dreimal durchzuatmen und dann aber durchaus mitzusprechen.
Ja.
Aber da gibt es Voraussetzungen, nämlich, dass man sich ein bisschen informiert hat, einerseits über den geschichtlichen Verlauf und dann aber, und das ist der eigentliche Punkt, weshalb ich hier heute sitze, wegen der, dass man sich klar geworden ist, mit welcher Sprache, in welcher Sprache, in welcher Tonalität und mit welchen Begriffen man das tut.
Ja, ja.
Ihr Buch hat drei Teile. Das erste ist eine historische Orientierung. Wie ist dieser Konflikt eigentlich entstanden?
Ja.
Das fand ich total hilfreich. Ich stellte fest, auch einiges wusste ich schon, aber jetzt in dieser Linie auf wirklich wenigen Seiten konzentriert, das ist sehr, sehr gut zu lesen, kann ich nur empfehlen. Würde ich aber jetzt nicht zum Hauptgegenstand des Gesprächs machen, sondern würde sagen, alle, die jetzt zuhören, Buch erwerben und vor allen Dingen diesen Anfang zu lesen. Am Schluss kommen nochmal so kurze Essentials, wo Sie für sich so versuchen, Zielpunkte zu beschreiben. Ganz besonders interessant jetzt für unser Gespräch finde ich den zweiten Teil, wo Sie ja eigentlich dazu helfen wollen, dass man auf eine angemessene Weise sich zu dem Israel-Palästina-Konflikt äußert. Und dazu gehen Sie eine ganze Reihe von Kampfbegriffen durch. Also fast so wie so eine Art Lexikon, aber natürlich jetzt nicht so langweilig, sondern wie sind Sie auf diese Form gekommen? Hatten Sie den Eindruck, dass es genau diese Begriffe sind, die an denen sich Missverständnis oder Eskalation
das hat sich ja relativ rasch herauskristallisiert, welches die Knotenpunkte in der Kontroverse sind und wo die Positionen fast unvermittelt aufeinandergeprallt sind. Und deshalb ging es mir darum, diese Terminologie zu überprüfen, ob die auch wirklich dienlich ist, um sich mit einem analytischen, kühlen Blick auf die Zusammenhänge zu stürzen oder wie auch immer mit ihnen sich befassen zu wollen. Und um dann in der Auslegung herauszuarbeiten, worin die einzelnen Narrative bestehen. Und die sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich bilde ich mir nicht ein, durch eine Art von Meta-Argumentation diese Konflikte beseitigen zu können, weil die Wurzeln gehen in der Regel viel, viel tiefer oder reichen viel tiefer und man kommt da gar nicht so ran. Aber man kann, glaube ich, eine bestimmte Ebene einnehmen, um deutlich zu machen, dass man sich argumentativ darüber austauschen muss. Und ich kann auch Leute verstehen, die zum Beispiel, ich sag mal, von der Vorstellung dann auf einmal geradezu wie verfolgt sind, dass das israelische Militär alles verübt hat, dass man das nur unter den Begriff des Völkermords stellen könnte. Und es hat ja auch eine Anklage gegeben vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und das ist dort ja auch untersucht worden, dann ist das auch wieder abgewiesen worden. Aber das ist aufgrund der hohen Anzahl von zivilen Opfern, also bei denen man ganz klar sagen kann, dass es sich nicht um Mitglieder oder Aktivisten der Hamas handelt, die Anzahl der Opfer liegt bei inzwischen über 37.000, das ist innerhalb so kurzer Zeit eine Zahl, das geht zum Beispiel weit über die zivilen Opfer in der Ukraine hinaus, wenn man das nur mal so als Vergleichsgröße nehmen will. Und der Ukraine-Krieg dauert schon wesentlich länger, und nämlich 2 Jahre länger als das, was sich jetzt im Gaza-Streifen abgespielt hat. Da kann ich erstmal, ich sag mal, die Empörung, die sozusagen intentional dabei eine Rolle gespielt.
Das ist so furchtbar schlimm, dann hat man nur so
eine. Und das sucht man sozusagen nach einem Begriff und glaubt dann, Israel entgegenhalten zu können, das, was ihr da militärisch verübt, das kann nichts anderes sein als ein Völkermord. Der Völkermord aber auch im juristischen, strafrechtlichen Sinne, der setzt ja voraus eine Intentionalität. Und diese Intentionalität ist einfach nicht nachweisbar. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und deshalb muss man die Verwendung des Begriffs Genozid bzw. Völkermord an der Stelle auch ablehnen und in seine Schranken verweisen. Das ist furchtbar, was da geschehen ist. Es ist bestimmt auch nicht in jeder Hinsicht duldbar oder akzeptabel. Aber all das ist immer noch nicht die Dimension eines Völkermords, eines Genozids. Und es ist wichtig, so etwas herauszuarbeiten, um damit auch Leuten, die im Grunde genommen was ganz anderes im Schilde führen, die letzten Endes das Existenzrecht des Staates Israel bestreiten wollen, um denen es nicht so einfach zu machen, indem man damit den Staat Israel sozusagen auf die Ebene von Völkermördern oder anderen Staaten, die Völkermorde begangen haben, stellt.
Da haben Sie gleich den schärfsten Konfliktbegriff herausgegriffen, Genozid. Ich fand das sehr, sehr hilfreich, wie Sie das aufklärend beschrieben haben. Genozid, wenn man den Begriff ernst meint, dann meint das Völkermord mit der Intention. Und Mord ist etwas anderes als Tötung. Mord hat eine Intention. Zugleich habe ich aber nur mal als Rückfrage einen sehr klugen Artikel gelesen eines langjährigen Menschenrechtsaktivisten Ayenaya in dem New York Review of Books, der sich beschreibt, wie er ganz lange sehr zurückhaltend war, das israelische Vorgehen als völkermörderisch zu bezeichnen, der aber sagte, bei zwei Punkten sei er doch noch mal ins Nachdenken gekommen, jetzt im ganz unpolemischen Sinne, ob es nicht doch genozidale Tendenzen gibt. Das eine ist die unterschiedslose Bombardierung mit viel zu mächtigen Waffen.
Ja.
Also, dass man natürlich das Problem des Militärs, des Israelischen, man will die Hamas-Kämpfer auslöschen, töten.
Das ist
also Hamas auch. Also da könnte man sagen, Hamas auslöschen. Hamas ist aber Teil der palästinensischen Gesellschaft. Das ist nicht einfach eine Institution neben anderen, sondern das ist Teil der Gesellschaft. Dann müsste man Teile der Gesellschaft auslöschen. Das tut man mit viel zu großen Waffen. Das ist sozusagen das eine, wo er das fragte, ob das nicht doch in die Nähe oder des Genozidbegriffs kommt. Und das zweite ist, wenn es darum geht, Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung zu blockieren und den zivilen Hunger als Waffe einzusetzen. Das fand ich insofern nochmal gut, weil ich selber sehr zurückhaltend bin dem Genozidbegriff gegenüber. Aber hier fand ich, war das argumentativ nicht ganz falsch.
Ja, ich würde auch genozidale Verdachtsmomente erkennen. Ja, das würde ich nicht bestreiten. Ich teile diese Beobachtung. Die Amerikaner, also die US-Regierung unter Joe Biden, die hat ja dem auch sozusagen Entscheidungen folgen lassen. Die hatten nämlich Israel die Waffenlieferungen versagt, was diese großen schweren Bomben anbetrifft. Ja. Weil das ja ohnehin in einem solch überschaubaren Raum, in dem es kaum militärisches Gerät geben kann, und wo die Zivilbevölkerung keine Möglichkeiten mehr hat, sich in Sicherheit zu bringen, dann wird das sie treffen. Das ist sozusagen unausweichlich. Es gibt aber eine Komponente bei diesem Problem, die noch hinzukommt, nämlich ein nicht unerheblicher Teil des militärischen Programms, um die Hamas auslöschen zu wollen, da sprechen wir von etwa 30.000 bis 33.000 Mitgliedern. Ja, das ist die Anzahl, die dort
Kämpfer sozusagen.
Die Kämpfer, das sind die aktiven Kämpfer der Hamas. Da wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Die Israelis sind sehr, sehr gut in der Entwicklung solcher Softwareprogramme und die haben künstliche Intelligenz schon 2021 das erste Mal im Gazastreifen beim Konflikt eingesetzt. Das haben sie jetzt ganz systematisch getan. Das heißt, es spielt sich etwa ab wie im Zusammenhang mit der Rasta-Fahndung, die aus den 70er Jahren bei der Verfolgung der RAF dann eingesetzt worden ist. Man versucht da bestimmten Kriterien halt herauszufiltern, bei wem es am wahrscheinlichsten es sich um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben könnte. Ja, und dann werden Waffen eingesetzt, ja. Und nach israelischer Selbstdarstellung mit 80%iger Sicherheit würde man dann auch ein Hamas-Mitglied sozusagen zur Strecke bringen. Aber wie das dann umgesetzt, das sieht dann nämlich so aus, dass wenn dieses Hamas-Mitglied, das hat man mit Drohnen beobachtet und so weiter, konnte das identifizieren, dann in das eigene Haus geht, dann wird das ganze Haus bombardiert. Und dann sind alle anderen auch gefährdet, dass sie dabei ihr Leben verlieren können. Und dadurch entsteht eine derartig große Anzahl an zivilen Opfern. Also das hat noch diesen spezifischen Grund, den man hinzunehmen muss. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der bislang keine so große Rolle in der öffentlichen
Debatte spielt. Nee, gar nicht. Ja. Es gibt jetzt nicht, was es früher gegeben hat, beim Irakkrieg zum Beispiel, Propaganda, dass wir machen jetzt nur klinische, ganz saubere chirurgische Schnitte durch präzise Bombardierung. Das hat es ja gegeben, das ist hier in diesem Fall nicht. Aber natürlich mit KI wird ähnlicher Eindruck erweckt, als könne man automatisch
sozusagen
Tötungen vornehmen.
Ja. Und das geht natürlich nicht. Das geht vor allen Dingen in einem solchen Kontext nicht. Das ist also so gut wie ausgeschlossen.
Also wenn wir sagen, genozidale Tendenzen sind zu beobachten, dennoch keine direkte Beschreibung als Genozid mit der Absicht, auch zum Beispiel diesen Konflikt und Israel gleichzusetzen mit der Shoah und den Nationalsozialisten.
Das gibt's aber. Ja, das gibt es. Es gibt ja fast reflexartig die Gleichsetzung des Staates Israel mit dem Nationalsozialismus. Und man hat, und das ist jetzt auch nicht erst nach dem 7. Oktober das erste Mal aufgetreten, Teile der radikalen Linken in der Bundesrepublik haben mit solchen Pseudo-Argumenten versucht, schon 1969 beginnend zu hantieren. Das hat also eine über 50 Jahre anhaltende Vorgeschichte und spielt in diesen Kreisen immer noch eine Rolle. Und insofern kommt das nicht von ungefähr, dass solche Dinge auftreten und im Grunde genommen die Debatten auch vergiften, ja. Aber diese Gleichsetzungsmanie, kann einfach überhaupt zu nichts Gutem politisch führen, weil es eine völlige Entgrenzung jeglicher Argumentation, einen solchen Konflikt gleichzusetzen mit dem Holocaust. Der Holocaust ist ja nochmal etwas anderes. Das heißt, im Kontext des Zweiten Weltkriegs, der in vielerlei Hinsicht ein Vernichtungskrieg war, hat es dann sozusagen die Etablierung eines besonderen Vernichtungsprogramms gegenüber den Juden Europas gegeben, die man alle auslöschen wollte. Also das ist etwas, ja, was sich schon von dieser Grundstruktur her überhaupt nicht übertragen lässt, auch nicht auf die Palästinenser. Das geht einfach nicht. Und insofern bei näherem Nachdenken würde eigentlich jeder, der auch nur ansatzweise in eine solche Richtung denken mag, eigentlich würden die empirischen Belegmöglichkeiten dafür entzogen.
Das ist eben der große Unterschied zwischen einem historischen Vergleich, man vergleicht zwei unterschiedliche Dinge, und einer Gleichsetzung, die rein polemisch motiviert ist und die dem Zweck dient, den Feind in einer solchen Weise zu delegitimieren, dass er eben als das rein Böse darstellt, mit dem man sich auch gar nicht verständigen kann. Ja. Eine Stufe drunter unter Genozid kommt auch ganz häufig, ist Apartheid.
Ja.
Also der Vorwurf, Israel würde ein Apartheidsregime durchführen zu Lasten der Palästinenser wie damals in Südafrika. Was sind da Ihre Argumente?
Erstmal ist es kein Apartheidssystem, um das es dabei geht. Es hängt, glaube ich, mit dieser Vorstellung des Postkolonialismus zusammen, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass wir es mit Apartheidsstrukturen zu tun haben könnten. Der Punkt ist einfach der, dass diejenigen, die so etwas meinen, vertreten zu können, die sollten sich mal die israelische Gesellschaft anschauen. Denn wir haben zwischen 20 und 25% israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die arabischer Herkunft sind. Das heißt, wenn es Apartheidsüberlegungen gäbe, würden die auch darunter fallen. Das gibt es aber dort gar nicht, ja. Und das jetzt sozusagen in der Übertragung entweder auf das Westjordanland oder auf den Gazastreifen anzunehmen, dass dort ein Apartheidsregime installiert worden sei, das ist unzutreffend. Aber das bedeutet natürlich in der Widerlegung nicht, dass man Kritik am israelischen Vorgehen hegen können muss, um zum Beispiel das, was die Siedler im Westjordanland praktizieren, nämlich eine stille Gebietsannexion eines Teiles Palästinas, der auch den Palästinensern wirklich zugesprochen worden ist, indem sie sozusagen den Rechtsstatus haben, über diese Gebiete auch bestimmen zu können. Und das wird ihnen sukzessive durch inzwischen 500 bis 700.000 Siedlern entzogen. Und die Siedler wiederum sind von einem der Minister aus dem Kabinett Netanyahu, nämlich von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit, mit Waffen ausgestattet worden. Und die haben damit scheußliche Verbrechen begangen. Also das muss man einfach sehen. Also Bauernfamilien, die versucht haben, ihre Olivenernte einzubringen, die sind beschossen worden und zum Teil getötet worden. Also das sind natürlich
Dinge. Das ist Landraub, schlicht.
Das ist Landraub erstmal und das ist dann nochmal die unmittelbare Bedrohung der palästinensischen Bevölkerung, die versucht dort meistens auf landwirtschaftlicher Basis sich also die eigene Ernte einzubringen und sowas, die daran zu behindern, weil man offenbar die Überzeugung ist, dass man sie letzten Endes vertreiben sollte. Und es gibt in dem Zusammenhang wirklich etwas sehr Erschreckendes, und ich habe das auch in meinem Buch mit aufgenommen, weil es sich schon Ende Januar abgespielt hat. Es hat eine große Versammlung in der Kongresshalle von Jerusalem gegeben. Daran haben 2000 Angehörige einer Siedlerorganisation sich beteiligt. Und da waren auch zwei Minister der Regierung Netanyahu dabei, und die haben eine Siegesfeier begangen. Die wollten nämlich feiern, dass man jetzt inzwischen so weit vorangeschritten sei, um die Palästinenser im Gazastreifen in die Enge zu treiben. Und die ging davon aus, dass sozusagen der gesamte Gazastreifen von der palästinensischen Bevölkerung ausgeräumt, vertrieben worden sei und freigemacht worden sei, um dann anschließend in diesen Sektor hineingehen zu können mit Siedlungsprojekten. Also das ist wirklich so etwas wie eine Art von Bevölkerungsaustausch, der da gedacht worden ist. Und das sind Leute, die Teil der Regierung Netanyahu sind. Und das macht das Ganze ziemlich prekär. Das ist auch nur sehr partiell hier in der bundesdeutschen Öffentlichkeit bekannt geworden, dass diese Siegesfeier, vorweggenommene Siegesfeier gegeben hat. Aber das, was man sich da einfach überlegen muss, ob es nicht einen Teil in der Politik gibt, der ein doppeltes Spiel treibt. Nämlich der Gestalt, dass es ihnen gar nicht so sehr darum geht, jetzt der Hamas das Handwerk zu legen, ja, das auch, aber dass dahinter sich verbergen noch sehr viel weitergehende Ziele, nämlich die palästinensische Bevölkerung aus einem Gebiet, das man relativ leicht integrieren könnte, nach deren Vorstellung in den Staat Israel auch wirklich aus dem Land zu vertreiben.
Kommen wir gleich nochmal zurück auf das ganze Thema Kolonialismus. Das wäre ja so etwas, systematischer Landraub und Bevölkerungsvertreibung als ein Teil von Siedlerkolonialismus, aber nicht als Intention der gesamten israelischen Gesellschaft von 1949 an bis heute, sondern eines Teils der Regierung jetzt. So müsste man vielleicht eingrenzen, aber ich will nochmal, bevor wir darauf noch mal ein bisschen tiefer eingehen, Kolonialismus, noch abschließend einen kleinen Exkurs Apartheid zum Apartheidsbegriff machen. Was ich ja interessant fand, bemerkenswert, ist, dass vor allen Dingen Südafrika selbst ja sehr aktiv ist gegen Israel, mit Klage erhoben hat. Liegt das darin, so meine ich mich erinnern zu können, dass das Apartheid-Regime in Südafrika enge Beziehungen zu Israel und auch zu Mossad gehabt hat? Ist das, sind da so alte Geschichten, dass Israel früher die Apartheid, das Apartheid-Regime gestärkt hat und den ANC bekämpft hat und dass das jetzt wieder auf?
Das halte ich jedenfalls für sehr wahrscheinlich. Also ich kenne zum Beispiel Fälle von wichtigen Mossad-Mitarbeitern, die an bestimmten Aktionen beteiligt gewesen sind, die aus Südafrika stammten. Ja, und es ist insofern, also Israel hat ja eine völlig andere außenpolitische Optik als unser eins. Also aus der bundesdeutschen Optik wäre das sozusagen sofort anfechtbar, obgleich es in der Person von Franz Josef Strauß auch einen Anhänger des Apartheidsregimes gegeben hat, der besonders enge Beziehungen versucht hat, zu Südafrika aufzubauen. Aber das ist dann ja natürlich, das hat sich allerdings abgespielt nach dem Tod von Franz Josef Strauß, dass nämlich dieses Apartheidsregime dann zu Beginn der 90er Jahre dann beendet worden ist und das sich transformiert hat in eine Demokratie, wobei aber der ANC wiederum als der regierungspolitisch entscheidende Faktor für die Exekutive seitdem kontinuierlich dann ja auch eigene Probleme, was Korruption und anderes mehr anbetrifft, an den Tag gelegt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Anlass, um eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof einzureichen, mit dem Vorwurf, dass jetzt dort ein Apartheidsregime gegenüber den Palästinensern praktiziert würde, dass das diesen Background hat, nämlich eine doch außerordentlich gute Beziehung zwischen Israel und dem südafrikanischen Regime vor Beginn der jetzigen.
Also ich fand das insofern nur interessant, als es zeigt, dass jeder, von woher er kommt, seine ganze eigene Geschichte immer mitbringt, wenn er über Israel spricht. Das sagen einem ja immer gute, also jeder Antisemitismusforscher sagt einem, wenn du über Israel und das Judentum sprichst, sprichst du über dich selbst und die eigene Geschichte. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man es sich ein bisschen bewusst macht.
Ja, ja.
Kommen wir aber jetzt mal zum Thema Kolonialismus. Der Kolonialismusvorwurf gegen Israel, der ist ja auch gar nicht neu, wie Teile der ganzen Diskussion sowieso nicht neu sind. Sie können das wie wenige andere beurteilen. Diese Tradition des linken Antisemitismus, der sich als Antikolonialismus versteht, das gibt es doch schon seit den 70er Jahren oder frühen 70er Jahren.
Also damals hieß es, aber oder wurde es nicht bestückt mit dem Begriff des Kolonialismus?
Beziehungsweise,
ja, also der Begriff Kolonialismus kam, wenn überhaupt, nur als sekundärer Begriff vor, während heute steht er geradezu im Zentrum derjenigen, die versuchen, sozusagen aus herrschaftsideologischen Gründen Israel kritisieren zu wollen. Damals ging es darum, und zwar war das ausgelöst worden durch den Erfolg Israels im Sechstagekrieg im Juni 1967, dass sich diejenigen, die zuvor eigentlich pro-israelisch eingestellt waren als Teil der neuen Linken in der Bundesrepublik, dass die eine 180-Grad-Wendung, nicht alle, aber weitgehend vorgenommen hatten. Und das bedeutete in der Konsequenz, dass man versucht hier alles sozusagen mit marxistischen Großvokabeln zu besetzen, dass man das ausgegeben hat im Kontext einer antiimperialistischen Theorie und Strategie. Und Israel wurde beschuldigt, es sei der Staat, der vorgeschobenste Posten des US-Imperialismus im Nahen Osten sei. Das war sozusagen der konkrete Vorwurf. Und darauf bezogen sich die Kritikmuster, ja, die gegen Israel dann vorgingen. Und das spielte eine große Rolle im SDS damals und führte dann nicht wenige an die Seite der Palästinenser. Aus der Zeit stammt auch, dass man sich mit dem Palästinensertuch dann sozusagen dekoriert hat und damit eine Art von Solidarisierungseffekt zu symbolisieren.
Und haben wir heute wieder?
Das haben wir heute wieder. Heute vielleicht noch mehr als damals, weil das noch größere Wellen geschlagen hat inzwischen. Aber das ist die Vorstufe zu dem Kolonialismusvorwurf. Mhm. Ja. Bei dem Kolonialismusvorwurf spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass damit gleich mitgedacht ist auch der Rassismusvorwurf. Ja.
Der Kapitalismus ist so ein bisschen, der Marxismus ist so ein bisschen raus.
Ja, ja.
Also
ja.
Wenn man die Diskussion in den 70er Jahren vergleicht mit der Diskussion heute, das ist nicht mehr große marxistische Theorie, das ist aktivistisch.
Nein, das ist eine Folge der Post-Colonial Studies. Da ist das im Grunde genommen sozialwissenschaftlich versucht worden zu formulieren. Und das ist natürlich nicht einfach, das kapriziert sich ja, das Israel ist aus deren Perspektive nur ein Beispiel. Das ist sozusagen etwas, was natürlich in den USA insbesondere beheimatet ist. Ja, also Postkolonialismus und das die Ausbeutung von schwarzen Menschen, die zuvor aus Afrika entführt worden waren und nach Amerika gebracht worden sind und die ganzen sogenannten Rassenkonflikte, die es in den USA gegeben hat. Das ist eine Folge und ich glaube, es gibt einfach eine Bewegung und zwar die Black Lives Matter Bewegung. Die hat diesen Begriff nochmal sehr stark in den Vordergrund gerückt, weil es da um den Umgang von Sicherheitskräften und in dem konkreten Fall eines Polizisten, der einen Schwarzen dann erwürgt hat, ja, letztlich in aller Öffentlichkeit und dabei gefilmt worden war. Und das hat diese Black Lives Matter Bewegung initiiert. Und in dem Kontext wiederum spielt dieser Kolonialisierungs- und Kolonialismus- und Rassismusvorwurf in beiderlei Hinsicht eine Rolle. Und jetzt meint man, dass man das übertragen könnte auf den Umgang von israelischer Seite mit den Palästinenserinnen und Palästinensern.
Was ist daran falsch?
Ist einfach falsch, dass es jetzt im Gazastreifen nicht um einen Kolonialisierungsakt geht, sondern das ist natürlich auch etwas, was anfechtbar ist. Das ist sozusagen ein Residuum nach dem Sechstagekrieg von 1967 geworden für die palästinensische Bevölkerung, die sich dort aufhält und unter ja schlechten Voraussetzungen und auch rechtlich, die keine voll entfalteten Rechtssubjekte dort sind, ihr Leben fristen müssen. Dennoch gibt es Strukturen, die da auch darüber hinausweisen. Aber das ist nicht allein auch nur ein Resultat israelischer Politik, sondern auch gleichzeitig ein Resultat der ägyptischen Politik, die auch wiederum wechselhaft war, die darauf Einfluss immer genommen hatte und oder zu versuchen genommen hat. Also das muss man wirklich, glaube ich, ganz deutlich machen. Die israelische Politik ist insofern keine, und zwar vor allen Dingen rechtlich, keine Politik, die man als rassistisch bezeichnen und klassifizieren könnte. Und sie ist es auch nicht, diese Gründe spielen auch keine entscheidende Rolle meines Erachtens für den Umgang mit der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Das hat jetzt aufgrund dieses Konflikts, der durch den 7. Oktober ausgelöst worden ist und den Versuch der Hamas das Handwerk zu legen, mag das manchen so erscheinen, aber das ist ein Trugschluss davon auszugehen, dass wir es um einen Kolonialisierungskonflikt haben.
Es geht darum, um territoriale Ansprüche.
Ja.
Viel einfacher und um Sicherheitsbedürfnisse, die sich dann aber zum Teil ein bisschen zu aggressiv ausagieren.
Ja, der Sicherheitsanspruch ist natürlich sehr hoch in Israel. Mhm. Es ist natürlich so, die Gründung des Staates Israel ist ja im Grunde genommen erfolgt, um dem jüdischen Leben eine Existenz sichern zu können, durch die Staatsform eine Existenzsicherung geben zu können. Und das hat man versucht, die ganzen Jahrzehnte über zu gestalten. Israel ist ja inzwischen 75 Jahre alt als Staat. Und ich habe den Eindruck, dass diese Form der Existenzsicherung, dass die natürlich als Garantie von einer Regierung an die andere Regierung von israelischer Seite weitergereicht worden ist. Und die Regierung Netanyahu ist die erste gewesen, die das nicht vermocht hat, dem im eigenen Lande lebenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern diese Sicherheit zu garantieren. Die ist geplatzt am 7. Oktober. Und die Frage, warum das hat geschehen können, wird sicherlich in Israel auch aufgearbeitet werden. Es wird sicherlich eine Untersuchungskommission der Knesset geben, aber erst nach dem Ende der Regierung Netanyahu und nach dem Ende des gegenwärtig anhaltenden Krieges. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die dafür sozusagen eine Rolle spielen, um diese Aufklärung auch wirklich durchführen zu können. Aber ich glaube, keine Regierung, die ihr folgen wird, wird um diese Erneuerung der Sicherheitsgarantie herumkommen. Mhm. Und das wird auch ihr Anliegen sein. Die wird auch bestimmt damit werben. Also diejenigen, die als Kandidaten dafür gelten, die werden damit werben, dass sie dann in der Lage sein würden, genau das zu erreichen. Aber das Problem ist natürlich, dass etwas, was jetzt geschehen war am 7. Oktober oder geschehen ist, dass ein solcher Schlag ins Kontor der israelischen Sicherheitsarchitektur, dass man sehr verunsichert ist und die Bevölkerung insofern zwei Ziele eigentlich hegt. Das erste Ziel, dass die Geiseln befreit werden und das zweite Ziel, dass diese Sicherheitsgarantie erneuert wird. Und wie das geschehen soll, ist unklar. Und die beiden Maximen der Regierung Netanyahu nach dem 7. Oktober lauteten ja erstens die Hamas besiegen und zweitens die Geiseln zu befreien. Beides ist partiell nur gelungen. Und
geht auch nicht zusammen, ist auch nicht eine Strategie. Man kann ja denjenigen, mit dem man verhandelt, nicht auslöschen.
Nehmen ein Argument vorweg, was ich im Buch auch eingeführt habe, weil das ist geradezu absurd zu glauben, dass man, wenn es zu einer Geiselnahme gekommen ist, mit den Geiselnehmern einerseits verhandeln könne, damit diese Geiseln befreit werden, andererseits sie aber nicht nur besiegen, sondern sie regelrecht auslöschen will. Das ist einfach ein völliger Widerspruch, eine Grundparadoxie in der Erklärung der Regierung Netanyahu nach dem 7. Oktober gewesen.
Wir werden jetzt nicht das ganze Feld abstecken und abschreiten und gerade auch noch alle möglichen Lösungen bringen können, aber ich würde gern, weil ich ein bisschen gucke, dass wir dem Ende zukommen, vor allen Dingen nochmal auf die Hamas schauen und auf den politischen Islam. Finde ich ja ganz interessant, dass in den vielen aufgeregten Diskussionen über Hamas relativ wenig gesprochen wird.
Ja.
So wie ich Sie verstanden habe, würden Sie den 7. Oktober durchaus als ein Pogrom mit genozidaler Absicht deuten.
Ja.
Wie würden Sie denn die Hamas beschreiben, ohne sie jetzt gleich selber gleichzusetzen mit, keine Ahnung, irgendwelchen bösen Menschen und Gruppen? Wie würden Sie sie beschreiben? Vor allem mit Blick darauf, dass sie ja jetzt nicht nur der Feind Israels ist, sondern, wenn ich das recht sehe, in den meisten arabischen Ländern auch verfolgt wird.
Also die Hamas ist ja ein Kind der Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist vor etwa 100 Jahren in Ägypten gegründet worden. Und es gab eine große Gefahr, nämlich im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling, dass in Ägypten das Militärregime von Mubarak gestürzt worden war und dort bei demokratischen Wahlen sich die Muslimbruderschaft durchgesetzt hatte. Und die wollte eine Verfassung installieren. Und der jetzige Staatspräsident al-Sisi, ein Generalfeldmarschall, hat durch einen Putsch das verhindert. Denn ansonsten hätten wir, wenn diese an die Macht gekommen wäre, wir hätten eine doppelte Front gehabt. Ja, sozusagen Ägypten als Unterstützer der Hamas und die Hamas selber im Gazastreifen. Also das wäre noch sehr viel ungemütlicher gewesen als das, was jetzt ohnehin schon sozusagen Sache da gewesen ist. Also die Hamas lässt sich aber nicht einfach reduzieren auf die Beschreibung einer Terrororganisation. Das wäre ein großer Fehler. Sie ist auch eine Terrororganisation, aber die Hamas ist sehr viel mehr als eine Terrororganisation. Sie ist eine politische Partei, sie ist eine Art von NGO, sie ist eine soziale Einrichtung und sie ist insofern tief in die Nischen und Poren der palästinensischen Gesellschaft im Gazastreifen ein.
Ist auch eine Familie.
Es gibt Familien, ja, es gibt so familiäre Netzwerke. Es ist eher umgekehrt ein bisschen so, wenn man den familiären Aspekt anspricht. Es gibt natürlich auch in der palästinensischen Gesellschaft Großfamilien, die mächtig sind. Und diese Großfamilien unterstützen zum Teil die Hamas. So auf in dieser umgekehrten Logik, glaube ich, ist eher wahrscheinlich. Und deshalb ist das Problem bei der Bekämpfung der Hamas dasjenige, dass die palästinensische Gesellschaft zu einem nicht unerheblichen Teil dem quer gegenübersteht. Und es ist ja auch kein Zufall gewesen, dass die letzte Parlamentswahl, die es in dem Gazastreifen gegeben hat, nämlich 2006, von der Hamas zum ersten Mal gewonnen worden war gegenüber der El-Fatah und den Kräften der palästinensischen Autonomiebehörde, die dann rausgedrängt worden sind aus dem Gazastreifen. Und seitdem hat es dort keine weiteren Wahlen mehr gegeben. Aber die haben insofern für diesen Zeitpunkt, der jetzt nun auch schon weit über ein Dutzend an Jahren zurückliegt, eine, wenn Sie so wollen, demokratische Legitimität sogar gehabt. Ja? Also das macht es sehr viel komplizierter, als allein von einer terroristischen Organisation sprechen zu wollen.
Aufgefallen ist mir beim Lesen, und am Schluss erklären Sie es auch, aber ich habe mich erstmal gewundert, ein paar Seiten lang, dass Sie nicht den Begriff Islamismus verwenden.
Ja.
Würde man ja sonst denken, nicht? Also ja. Hamas ist Islamismus, sondern Sie sagen eigentlich, ist eine Form von Islam.
Ja.
Warum?
Ja, also es hat sehr lange gebraucht, bis der Begriff Islamismus überhaupt eingeführt worden ist. Ich habe das versucht über LexisNexis, so ein bestimmtes Suchprogramm, das nachzuweisen, wann das geschehen ist. Der große Öffner für diesen Begriff war eigentlich 9/11, also der 11. September 2001 mit dem Angriff auf die Twin Towers und andere mehr von islamischen Fundamentalisten umgesetzt und realisiert. Und bis dahin stand einfach im Vordergrund die terminologische Setzung von einem islamischen Fundamentalismus zu sprechen. Und das meint etwas anderes als von Islamismus. Denn diejenigen, die von Islamismus sprechen, glauben, dass man klar voneinander trennen könne, den Islam als solchen und den Islamismus. Da wird einfach unterstellt, das sind Terroristen, die berufen sich illegitimerweise auf den Islam.
Die benutzen ihn nur.
Die benutzen ihn nur, die instrumentalisieren ihn nur. Aber diese Übergänge, das ist ja das Wichtige daran, die sehen halt anders aus. Das ist halt nicht so klar getrennt oftmals. Vor allen Dingen, natürlich, daher ist jemand Terrorist und insofern indiskutabel, was solche Fragen anbetrifft und so weiter. Und man muss eine solche Gruppe oder Einzelperson versuchen, auf dem Radar zu haben und sie im Zweifelfall bekämpfen, wenn sie dabei ist, bestimmte Aktionen durchzusetzen. Aus Selbstschutzgründen. Mhm. Ja, das ist sozusagen wehrhafte Demokratie, das Gebot einer demokratischen Gesellschaft. Aber was jetzt den Islamismus anbetrifft, so hat sich etwas, wie ich finde, sehr problematisches eingespielt, dass wir eigentlich nicht mehr in unserer alten Gesellschaft aufgrund des doch angewachsenen Anteils von Mitbürgerinnen und Mitbürgern islamischen Glaubens genau unterscheiden können, wo da ein Judenfeindschaft, Anti-Israelismus, Antisemitismus gepflegt wird und warum das dann so exponentiell anscheinend zugenommen hatte nach dem 7. Oktober. Wir erinnern uns alle an die Vorkommnisse in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln und da wurde auch das Kalifat gleich propagiert und gefordert und so weiter und so fort. Ich glaube, dass seit weit über 10 Jahren, inzwischen vielleicht 20 Jahren, noch etwas länger, ein etwas unkluger politischer Umgang mit den Gewaltphänomenen, die islamisch legitimiert sind, sich eingespielt und eingerenkt haben. Und das war besonders auffällig, als es die Anschlagswellen in Frankreich gegeben hat auf die Redaktion von Charlie Hebdo 2016 und in Brüssel und so weiter. Da hat es ja ganz massive Vorkommnisse gegeben, dann aber auf Breitscheidplatz 2016 hierzulande in Berlin und andere Dinge mehr. Also da hat man versucht, eigentlich immer gleichzeitig durch die Verwendung des Begriffs Islamismus die islamische Gesellschaft insgesamt in Schutz zu nehmen. Das ist ja keine verkehrte Intention. Das sollte
gemeint.
Ja, aber man sollte nicht dabei in Abrede stellen, dass es halt gerade in bestimmten religiösen Einrichtungen eine Beförderung von Phänomenen gibt, die letztlich hierzulande als islamistisch identifiziert werden müssen. Und man muss diesen Dingen besser auf die Spur kommen können. Und deshalb ist es wichtig, da eine besondere Aufmerksamkeit zu hegen, um genau das zu verhindern, dass die Dinge jetzt auch von Einzeltätern, also jetzt der Polizistenmord in Mannheim, zum Beispiel, das war zum Beispiel jemand, der war völlig unverdächtig, hatte nie irgendwie ein Vorkommnis gegeben und auf einmal versucht der dann eine islamkritische oder gegnerische Vereinigung zu überfallen und Polizisten, die sich da einmischen, abzustechen. Ja? Also das sind Dinge, die sind natürlich sozusagen von der strafrechtlichen Verfolgung her und sind die sehr schwer in den Griff zu bekommen, weil ja, das sind in manchen Fällen ist das sogenannte Schläferphänomen, ja, die sind zwar, ja, hegen zwar bestimmte Überzeugungen, aber warten ab auf eine bestimmte Gelegenheitsstruktur, um sie umzusetzen und dann auszubrechen aus diesem Schweigekordon. Und im Falle des Islamismus beschleicht mich halt das Unbehagen, dass man zu wenig Aufmerksamkeit hat gegenüber bestimmten Gefahrenquellen, die mit dem Islam verbunden sind.
Genau, das kann ich, also hat mich erst überrascht, das so zu lesen, weil ich es in dieser Weise noch nicht wahrgenommen hatte. Ich kenne auch sozusagen diese ja leicht paternalistische, diese paternalistische Haltung Muslime vor auch zum Teil ungerechten Vorwürfen zu beschützen. Ja. Andererseits sagt man bei jüdischen Extremisten, christlichen Extremisten ja auch nicht Judizisten oder Christizisten, sondern adressiert es an das Christentum und das Judentum. Und Islamisten werden sich ja wohl in großer Mehrheit selbst, wenn man sie selbst befragen würde, als Muslime verstehen. Ja. Also muss man auch die Selbstdeutung mit ins Spiel nehmen. Vielleicht müsste man eher unterscheiden zwischen einer muslimischen oder islamischen wie auch christlichen Frömmigkeit als einer persönlichen auch Ressource.
Ja.
Und dann dem politischen Islam und dem oder dem politischen Christentum.
Naja, ich versuche das ja mit dem Fundamentalismus.
Ja, oder mit dem Fundamentalismus.
Mit dem Fundamentalismus, das dann noch was anderes. Aber wenn wir über den eigenen Terrorist oder den Terrorismus im eigenen Land sprechen, zum Beispiel in der Vergangenheit mit der RAF oder mit den Reichsbürgern, die jetzt versuchen, sozusagen ihre Putschfantasien auszuleben, dann kann man die Annahme hegen, dass da vielleicht auch irgendwas an ursprünglicher christlicher Sozialisation eine Rolle gespielt, aber es gibt überhaupt keinen Bedarf, weil sich niemand beruft auf das Christentum bei der Verübung von terroristischen Taten. Das ist aber im Falle des Islams ganz, ganz anders. Die rufen in der Regel fast alle Allahu Akbar. Ja, also ich habe niemanden in der RAF erlebt, der jetzt Jesu angerufen
oder auch. Obwohl manche dann so ihre protestantischen Wurzeln haben, aber die waren gekappt.
Die sind genauestens untersucht worden, auch von Soziologen, von Religionssoziologen. Mhm. Ja, Gerhard Schmidtchen ist der Mann, die Autorität gewesen, die das genau untersucht hat, aber das ist nie so weit gegangen, dass das explizit sozusagen Anspruch genommen worden wäre, eher sozusagen durch die Eltern oder aus das familiäre, verwandtschaftliche Umfeld. Das war im Falle von Ulrike Meinhof so, im Falle von Gudrun Ensslin. Aber das sind auch nur zwei Beispiele aus einer Palette von ganz unterschiedlichen.
Jetzt komme ich zum Schluss. Ganz viele Themen haben wir nicht angesprochen, schaffen wir auch nicht. Wir haben nicht über den Iran gesprochen. Wir haben wir haben das Wort Antisemitismus nicht bis zum letzten geklärt. Wir haben auch keine Lösung für den Nahostkonflikt formuliert. Das schaffen wir alles gar nicht. Aber vieles kann man in Ihrem wunderbaren Buch jetzt nachlesen. Zum Schluss möchte ich Ihnen aber dann doch gerne mal die Gretchenfrage stellen. Ja. Denn als Theologe, jetzt muss ich es aber auch mal rauslassen. Naja, Sie befassen sich mit einem Konflikt, der extrem religiös aufgeladen ist. Ja. Und Sie empfehlen, neben anderen Dingen, die man vielleicht bedenken sollte, doch auch eine stärkere Säkularisierung. Ja. Ob wir das jetzt von hier aus, von Hamburg hier aus lösen können oder umsetzen können, ist eine andere Frage. Aber Sie empfehlen weniger Religionen oder weniger religiöse Aufladung. Ich fand es ganz interessant, nur mal als kleinen Gegenpunkt und dann dürfen Sie auf diese letzte Gretchenfrage antworten, dass es ja auch Untersuchungen gibt bei muslimischen Jugendlichen, zum Beispiel in Nordafrika kürzlich, die nach ihren religiösen Einstellungen gefragt wurden und die ganz stark sagen, also Religion ist mir wichtig, ist eine persönliche Ressource, aber kein Interesse an einer politischen Religion oder auch nicht an einer Landreligion. Wie sehen Sie das oder beschreiben Sie das nochmal, wo Sie eigentlich die Notwendigkeit von Religionsabmilderung oder Entreligionisierung sehen?
Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich bei diesem Konflikt. Die Schärfe in diesem Konflikt ist durch religiöse Identifikation zustande gekommen. Das ist im Fall der Hamas so. Die Hamas versteht sich da, also Muslimbruderschaft, versteht sich als eine radikal-islamische Gruppierung und Strömung, die letztlich dazu in der Lage sei, sozusagen die Macht im Staate zu erringen und dann für alles zu sprechen. Und es gibt eine Entsprechung auf der israelischen Seite mit den Siedlern, von denen ein Teil orthodox-religiös ist. Und das wiederum wirkt auch zurück auf das Kabinett von Netanyahu, weil wir mit Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit, jemanden haben, der genau diese Strömung halt unterstützt. Und das Problem, das ich bei der Religiosität sehe, ist die Kompromisslosigkeit bei diesen, damit will ich kein Pauschalurteil gegenüber Religiosität als Ganzer formuliert haben, sondern gegenüber denjenigen, die meinen, anstelle von Politik und politischer Interessensartikulation die Religion stellvertretend zu benutzen, um mit einem totalen Wahrheitsanspruch verkehrend letztlich auch totalitäre Politikformen und Aktionsformen damit betreiben. Und das ist das, was wirklich in diesen Krieg, in dieser Auseinandersetzung, in dieser Konfliktsphäre die Situation so nachhaltig vergiftet, und zwar von beiden Seiten.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen herzlichen Dank allen, denen denen, die zugehört haben, empfehle ich nochmal sehr. Wolfgang Krauser, Israel, Hamas-Gaza über einen scheinbar unlösbaren Konflikt. Ein Buch, das in 3 Wochen niedergeschrieben worden ist, aber dessen Entstehung ein bisschen länger gedauert hat, nämlich ein ganzes Leben, und das auf engstem Raum wirklich eine tolle Hilfe ist, um ein bisschen mehr Durchblick zu haben und eine Form zu gewinnen, angemessen über diesen doch bedrängenden Konflikt hier in Deutschland zu diskutieren. Vielen Dank, lieber Herr Krauser.
Vielen Dank für die Einladung. Gerne. RefLab.